Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der guten Unterhaltungskunst, zu einer neuen Folge Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Mittlerweile sind wir schon eine ganze Weile am Start für euch und immer noch, überraschenderweise, rund um im Thema Bond versunken und möchten heute da auch guten Gewissens und mit positiven Schritten weitermachen, nämlich mit Moonraker Ausgabe 4 von 5, die Buchedition. Und wir ist mal wieder das dynamische Duo oder inkludiert das dynamische Duo, den Leon und mich, meine Wenigkeit. Aber jetzt erstmal zu dir. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast und deine Kapitel vorbereitet hast, hoffentlich.
Ja, natürlich. Also auch erstmal ein Hallo und ich freue mich ebenfalls. Natürlich ist alles angerichtet und vorbereitet, sodass wir da rein starten können. Ich hoffe natürlich bei dir auch, dass du dich jetzt nicht zu 100% auf mich verlassen hast. Das ist nämlich durchaus auch gefährlich. Aber das weißt du ja mittlerweile nach der... Wir müssten mal unsere Folgen zählen auch eigentlich, ne?
Wir sind, Folge ich X. glaube, guten Weg ist auf die 100, steuern wir gerade zu. Also Jubiläum noch machen. Dürfte nicht mehr so viel fehlen. Ja, Moonraker 4 von 5. Nächste Ausgabe dann das große Finale mit dem großen Ranking. Heute haben wir 4 Kapitel dabei, jeder 2 ganz fair pari-pari aufgeteilt. Es ist ein bisschen was passiert bis hierhin. Es passiert auch heute noch ein bisschen was. Aber wie ist denn so dein momentanes Stimmungsbild, wenn du das Buch in die Hand nimmst?
Puh, ich habe mich ja, glaube ich, letztes Mal schon geäußert, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zäh war. Ich fand es eigentlich bis dahin so... Wir hatten ja einen ganz guten Cliffhanger dann das letzte Mal, wo wir nicht so wussten, wie geht's jetzt weiter. Es wurde was aufgemacht von der guten Gala Brandt. Das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich würde auch vorweggreifen, dass es nicht ganz umsonst war mit der Hoffnung, aber es ist jetzt auch nicht das Knallerbuch, finde ich persönlich nach wie vor. Ich glaube, es gab schon Bücher, die mir besser gefallen haben vom Bond. Jetzt mal ausgeklammert, dass die Bücher allgemein vielleicht nicht ganz so stark sind wie die Filme, aber... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie passt für mich noch nicht so ganz alles zusammen, aber da kommen wir vielleicht heute auch noch mal ein bisschen drauf. Oder hast du da irgendwie einen anderen Eindruck gehabt, dass du da gedacht hast, geil, ist genau deins? Also, prove me wrong.
Kann ich leider nicht. Ich würde es gerne, aber kann ich nicht. Ich bin da ähnlich auch bei dir. Ich habe extrem gemischte Gefühle. Ich finde es stellenweise sehr langatmig. Es ist nicht ganz ausgereift. Ich finde es auch super, super naiv von James mit dem Blickpunkt auf Drax. Also es sind so ein paar Sachen, die mich einfach sehr, sehr stören. Und die Handlung hat halt am Anfang diesen Mord oder diesen Doppelmord, Selbstmord, wie auch immer, als Aufmacher gehabt. Das hat mich schon ein bisschen gehuckt, aber dann hat man uns auch extrem verloren. Dann gab es diesen Anschlagsversuch an den Felsen zwischenzeitlich.
Also, der auch gar nicht mehr so Thema war letztendlich irgendwie.
Nee, so, ne? Aber das ist auch so klassisch. Ich glaube, man stumpft auch sehr ab durch diesen Bond-Kosmos, weil du davon ausgehst, es muss immer wieder was Großes passieren, es muss wieder tödlich sein. Und das hält den Klimax irgendwie nicht so sonderlich gut ein. Aber du hast recht, wir hatten einen ziemlichen Cliffhanger in der letzten Ausgabe. Brand geht's aktuell irgendwie nicht so gut. James weiß wahrscheinlich von seinem Glück noch nichts. Und ich denke, das ist ein Ansatzpunkt, um uns jetzt langsam auf das Finale zuzuarbeiten. Was uns ja vielleicht dann noch umstimmen kann und ein Feuerwerk der Unterhaltungskunst abfeuert.
Absolut. Ich glaube, damit brauchen wir auch gar nicht mehr groß auf den Rückblick eingehen. Wir haben es beide iterativ uns zusammengereimt und ja, waren stehen geblieben, dass Gala Brandt eigentlich ja ihre oder die Pläne von Drax so ein bisschen offengelegt hat, für sich zumindest. Aber es weiß halt auch erstmal nur sie davon. So wie es scheint zumindest. Ja, und da waren wir stehen geblieben, wo jetzt natürlich so ein bisschen die Frage wäre, wie geht's weiter? Was passiert? Kann Gala irgendwie was aufhalten? Kann sie es vielleicht auch Bond irgendwie stecken? Sie sind ja eigentlich verabredet gewesen in London. Und genau, ich würde sagen, an der Stelle setzen wir ein. Alles Weitere habt ihr hoffentlich noch präsent. Andernfalls empfehle ich euch wärmstens natürlich die letzten Folgen wieder. Und dann danach natürlich auch die aktuelle Folge, um es dann abzurunden.
Genau, vielleicht noch ganz kurz ergänzend, also Gala, wie gesagt, ist ja schon enttarnt worden von Krebs und Drax, wurde gefangen genommen, wurde in dieses Schallzentrum der guten Laune verfrachtet, nämlich da, wo die Bombe einschlagen soll, in der direkten Nachbarschaft des Buckingham Palace und ja, ist irgendwie ein bisschen chancenlos und chancentot da in ihrem Zustand, während die anderen beiden die finalen Vorbereitungen treffen. Aber stimmt, jetzt ist die Frage, was ist mit James? Und da würde ich dann an der Stelle auch direkt ansetzen,
genau, mit Kapitel 19. Du darfst ja wie immer anfangen. In diesem Buch bist, glaube ich, immer bisher du der First Man.
Könnte tatsächlich, es wird auch so bleiben, denke ich. Kapitel 19, vermisste Person. Immer wieder beschämend und gleichzeitig herzzerreißend, wenn das Date nicht zum Essen erscheint. Vor allem, wenn der wartende Part Bond heißt und mit einem schier gottesgleichen Charme auftrumpfen kann. Nichts liegt näher als die Vermutung, dass Miss Brandt unerwarteterweise aufgehalten wurde. Doch was nur kann dahinter stecken? Nachdem es für uns als Leser schon mehr als deutlich ist, fallen nun auch für James in diesem Kapitel die letzten Trümpfe. Vielleicht ein klein wenig zu spät. Unser Star-Quarterback wirft sich höchsteigen in den Kampf und verzichtet heroisch wie eh und je auf jegliche Art der Unterstützung. Hoffen wir mal, dass er auch dieses Mal den Tag retten kann.
Naja. Nehmen wir mal nichts vorweg.
Ja, nicht allzu viel zumindest. Also, wir wissen, Brandt hat gerade ein Thema am Laufen. James hingegen sitzt abends im ausgemachten Restaurant. Es ist 8 Uhr durch. Es ist auch sein Lieblingsrestaurant in London und da sollte er sich ja auskennen, weil das ist ja sein Wohnsitz und wartet eben auf Gala. Die verspätet sich immer und immer mehr. James findet, das passt eigentlich nicht zu ihrer Wesensart, dass sie da so eine, ja, unspontane ist oder jemand, der nicht auf Verbindlichkeiten pocht. Er war am späten Nachmittag bei Wallens und auch dieser hat gesagt, sie hätte noch einen Termin bei ihm. Also vielleicht wäre das in der nächsten Konsequenz die beste Ansprechperson, um rauszufinden, was der aktuelle Sachverhalt ist. Wallens wollte auch unbedingt Gala noch sprechen und er hat James auch eigentlich kaum zugehört, was ein bisschen seltsam ist, weil die den gleichen Infostand haben. Der Fund verliert aktuell extrem an Wert und Schuld daran ist, wer hätte sich's denken können, Drax, weil eine seiner Firmen gerade extrem viele britische Währungsanteile verkauft im Wert von 20 Millionen Pfund und das ist ein herber Schlag finanzieller Natur für die Bank of England und die muss da schon intervenieren, damit der Kurs nicht noch weiter absinkt und man da in eine Deflation reinrutscht. Das ist irgendwie auch nicht gesund, wenn das ein einzelner Mann oder eine Firma eines einzelnen Mannes so krass bestimmen kann, dann ist die Währung vielleicht sowieso nicht die stabilste, aber gut.
Fair.
Ja, das Problem an der Sache, jetzt hängt Wallens halt auch das Schatzamt im Nacken und will wissen, was es damit auf sich hat. Und der befürchtet schon, dass Drax ahnt, Moonraker wird ein Flop. Also das wäre der Worst Case, dass Drax eben weiß, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist und einfach jetzt daraus Kapital schlagen will, indem er seine Währung los wird. Aber das kann ja nicht sein. Selbst wenn es nicht gut laufen würde, würde die englische Kreditwürdigkeit davon kaum beeinflusst werden, so Wallens. Vermutlich macht Drax Metals, so heißt nämlich diese Firma, das nur für eine ausländische Regierung. Ob das jetzt so viel besser ist, dass sie da den Kurs verhauen,
echt so,
dahingestellt. Wallens will auch von Brandt wissen, ob sie von den Verkäufen was mitbekommen hat. Doch James sagt da bereits schon, das kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Das hätte sie ihm ja auch erzählt. Wahrscheinlich nicht. Anschließend hat James noch eine zweite Audienz an diesem Nachmittag, nämlich bei seinem Arbeitgeber, nämlich direkt bei M. Der hört sich James' kompletten Bericht an, inklusive auch den Side-Facts rund zu den markanten Bärten und ist auch der Auffassung, irgendwas stimmt hier ganz so gar nicht, das passt alles nicht zusammen und er vermutet, dass da eben was im Busch sei. Er kann aber aktuell nichts machen, ohne Wallens zu übergehen. Das wäre eine sehr, sehr schlechte Idee. Und er bräuchte auch einfach viel mehr handfeste Beweise. Das ist jetzt gerade sehr viel Hörensagen. James hat jetzt auch nichts wirklich dabei. Schwierig, da zu intervenieren. M macht da noch mehr Druck und sagt, die letzte Hoffnung und einzige Hoffnung, die wir haben, das sind Sie, Bond, und das ist Miss Brandt. Und da müssen wir jetzt all unsere Aktien reinsetzen. Kann man denn euch noch irgendwie unterstützen? James sagt, nee. Vielleicht hätte ich an der einen oder anderen Stelle mal einen kurzen Moment drüber nachgedacht, ob sich da doch irgendwas gibt, was unterstützend wirken kann, aber gut. Er geht dann noch zu Ponsonby, um ihr einen Kuss zu geben. Das sei wohl ein Ritual, sowohl Weihnachten, an Geburtstagen oder wie tendenziell in diesem Fall, wenn die anderen beiden Dinge nicht zutreffen, bei einer besonders gefährlichen Mission, wo das Leben auf dem Spiel steht. Ja.
Weiß ich nicht. Schwierige Argumentation.
Kommt ja dann auch das ein oder andere Mal im Jahr vor, aber gut.
Naja.
Jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt, nämlich im Restaurant. Gala immer noch nicht da. Jetzt hat James auch die Faxen dicke. Er ruft bei Scotland Yard an. Wallens ist gerade beim Bürgermeister. Er muss dort ans Telefon geholt werden. Auch bei ihm war Brandt heute Nachmittag schon nicht. Es gibt keine Spur. Man hat sie auch überall gesucht. Es gab keinen Verkehrsunfall. Also man ist ein bisschen lost. Warum man dann nicht auf die Idee gekommen ist, James schon mal irgendwie zu informieren, ob der vielleicht was hat oder mit ihr zusammen war.
Ja, das war das Zeitalter vorm Handy. Den haben sie halt einfach nicht erreicht. Die Mittel und Wege kennen sie beim Geheimdienst nicht, wie man Leute vielleicht ausfindig machen kann.
Ja, nicht so gut zumindest. Bond soll unbedingt nach ihr suchen. Das hat absolute Priorität. Wallens kann sie auch nicht offiziell zur Suche ausschreiben, da dann die Presse verrückt spielen würde nach dieser ganzen Geschichte mit dem Showdown in der Bar, wo es ja auch mehr oder weniger um sie geht. Und das würde wiederum das ganze Projekt gefährden. Und wir wissen ja alle, quasi direkt nach der heiligen katholischen Kirche und dem Papst und dem Vatikan kommt auf jeden Fall das Moonraker-Projekt als hochheiliges Staatsangelegenheit, die unter keinen Umständen vereitelt werden darf. James bekommt auch vom MI5 alle notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt. Auch das ist schön zu wissen. Wir kriegen aber keine Information, was es genau sein soll. Jetzt möchte James wissen, was Trax getrieben hat in der Zeit und bekommt auch da einen Bericht von Wallens. Der hatte ein Date im Ministerium um 19 Uhr und ist aktuell im Blades und will um 23 Uhr wieder zurück in seine Anlage sein. Brandt war wohl nicht gut, laut ihm, also sie hatte Krankheitserscheinungen und habe sie zum Busbahnhof gebracht. Sie wolle sich bei Freunden ausruhen und seitdem kein Kontakt mehr zu ihr. Hat er wohl gelogen? Das bringt uns jetzt nicht so sonderlich weit. Hat Drax vielleicht noch Immobilien in London? Ja, es gibt da so einen geheimen Unterschlupf, aber der ist ja nicht der Rede wert. Da hat man auch geklingelt, es hat jemand aufgemacht. Vermutlich ist das so ein Ding, wo er seine Frauen hinbringt. Also sowas wie Epstein Island nur legal oder was? Keine Ahnung. Vielleicht auch weniger.
Wenn beim ersten Klingeln keiner aufmacht, muss man auch nicht nochmal hin.
Ja. Weg von Little St. James hin wieder zu unserem James. Der ruft jetzt nämlich im Blades an, gibt sich als Versorgungsministerium aus und will wissen, ob Drax noch da ist. Die Antwort lautet ja. Deswegen bricht er dann selber hin zum Blades auf, observiert Drax Auto und der kommt quasi auch direkt raus. James nimmt die Verfolgung auf, hin zu dieser ominösen Wohnung, diesem Unterschlupf. Dort hupt Drax sehr, sehr ungeduldig vor dem Eingang, bis Krebs eine vermummte Darmgestalt, die verdeckt wurde, rausbringt und in das Auto einsteigt. Jetzt ist für James so einigermaßen der Groschen gefallen. Er nimmt die Verfolgung auf, hat die schlechteren Bedingungen mit seinem Auto, das ist nämlich ein bisschen in die Jahre gekommen im Vergleich, auch nicht so aktuell, und muss rasant nachsetzen. Über rote Ampeln wird gefahren und man schneidet auch das ein oder andere Auto, alles Sachen, die wir bereits schon kennen. Und an einer Ampel kann er gut auffahren und erhascht einen Blick in das Auto oder in den Mercedes von Drax. Gala liegt verdeckt auf dem Rücksitz, krank sieht das eher nicht aus, das hat eher eine Tendenz von einer Geiselnahme. Das ist die Frage nur, was hat Gala entdeckt? James ärgert sich extremst über seine Hoffnung und seinen Glauben, die er in Drax reingesteckt hat. Er hat auch vom ersten Moment gewusst, dass das kein gutes Ende mit dem Mann nimmt, dass er keiner von den Guten ist, hat sich aber immer wieder bewusst das Gegenteil eingeredet und jetzt haben wir den Salat. Was kann er jetzt noch machen? Vermutlich wollen sie Gala auf dem Weg nach Dover loswerden. James muss also alles aus seinem Auto rausholen, um die Verfolgung oder den Anschluss nicht zu verlieren. Er muss diesen Mercedes stoppen und wenn er ihm die Reifen zerschießt, irgendwas wird ihm schon einfallen. An der nächsten Ampel klappt er dann noch die Windschutzscheibe runter, zieht sich seine Rennfahrerbrille auf, um wirklich jedes noch so kleine kmh aus dem Auto rauszukitzeln. Und ja, 1,5 Kilometer vor ihm verschwindet der Mercedes im Weald of Kent und James muss irgendwie gucken, dass er den Anschluss nicht verliert.
Absolut. Ja, ich weiß nicht, ich fand es so ein bisschen Da haben wir wieder relativ viel in einem Kapitel abgehandelt und versucht aufzuarbeiten, was davor über Kapitel schleichend versäumt wurde. Ich war auch so ein bisschen verwundert über Bonds Naivität dann vielleicht auch wieder zu sagen, oh, ja, hätte ich ja vielleicht doch früher kommen sehen können. So, ja, so als Leser hat man auch das Gefühl, dass er ein bisschen blind durch die Gegend gelaufen ist. Aber gut, vielleicht reißt das jetzt ja noch rum. Oder hast du noch einen Take zu dem Kapitel?
An der Stelle würde ich nochmal auf unsere letzte Ausgabe, den letzten Teil, euch ans Herz legen, wo wir genau das thematisiert haben und mich auch persönlich in den Wahnsinn getrieben hat, wie man da so unfassbar naiv sein kann. Aber nun gut, manche brauchen halt ein bisschen länger.
Ja, müssen sie halt auf die schmerzhafte Art lernen. Gut. Unser guter Krebs scheint das Zepter übernommen zu haben oder wenigstens von der Leine gelassen worden zu sein. Schlagen, Grapschen, Stuntman, alles ist in seinem Repertoire vorhanden. Was Drax den Rücken frei hält, bereitet Bond und Brand hingegen größere Bauchschmerzen. Während Gala bereits handlungsunfähig, nichts anderes mehr als Beten übrig bleibt, darf man zumindest bei James hoffen, dass er beim ADAC Fahrsicherheitstraining aufgepasst hat und den Durchblick behält. Denn als wäre Bond im nächsten Endless- oder Autorunner-Game, wird's unübersichtlich und die Gegenstände und Racing-Gegner spawnen nur so um ihn herum. Eine langsame Reaktion oder falsches Gas geben und es winkt der Kraben.
Juhu.
Ja, du hast angekündigt, Bond hat seine Rennfahrerkleidung angelegt mit sportlicher Brille und ohne Windschutzscheibe, die er, glaube ich, runtergeklappt hat, hauptsächlich um besser schießen zu können. Aber ja, stelle ich mir irgendwie ziemlich unangenehm vor. Ja, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall direkt bei Bond. Dem geht's nicht so richtig. Wir sind zuerst bei Brand, Entschuldigung. Der geht's nicht so richtig gut. Sie hat irgendwie überall Schmerzen. Also wir kriegen so ein bisschen mit, wie sie in dem Auto rumliegt und nicht, ja, sich so ein bisschen zu ergeben scheint. Wie gesagt, überall Schmerzen hinterm Ohr, an den gefesselten Handgelenken. Also überall, wo sie halt geschlagen und malträtiert wurde. Die Haut ist von den Fesseln auch schon ganz wund gerieben. Gibt Schöneres und Drax Fahrstil macht es natürlich jetzt nicht gerade erträglicher. Er fährt relativ rucklig und ja, Brand wird eigentlich so ein bisschen durch die Gegend geschleudert auf dem Hintersitz, auch wenn sie weitestgehend irgendwie fest verteut ist von Krebs. Da hat er sich natürlich irgendwie abgesichert, dass da von hinten nichts passieren kann. Sie denkt auch dann nochmal über den Nachmittag so ein bisschen nach und ihre größte Angst gilt eigentlich Krebs selbst, also nicht mal unbedingt Drax. Sie hat irgendwie versucht, auch für alles für den Moment so ein bisschen zu verdrängen, aber es ist ja einfach krass lebhaft in Erinnerung und ja, im Wesentlichen hat sich Krebs irgendwie so ein bisschen um die Apparaturen eben in diesem Haus oder in dieser Immobilie gekümmert. Da ging es ja drum, er hat da irgendwie einen Generator zum Laufen versucht zu bringen. In unserer letzten Folge hatten wir darüber gesprochen. Das war dann auch da, wo wir quasi den Cliffhanger hatten. Und ja, sie hat dann versucht, die Zeit so ein bisschen für sich zu nutzen, einen Ausweg zu finden und hat weiterhin die Bewusstlose gespielt, was zumindest einigermaßen funktioniert hat, bis Krebs halt auf die grandiose Idee kam, Brand die Bluse auszuziehen oder zumindest daran rumzufummeln. Da konnte sie natürlich dann auch nicht länger die Bewusstlose spielen. Hat vermeintlich auch erstmal Schlimmeres abwenden können. Sie wollte aber dann, um ihn so ein bisschen ins Gespräch zu verwickeln, natürlich wissen, was ist denn hier eigentlich los? Was habt ihr mit mir vor? Habe ich irgendwie jetzt nicht kommen sehen? Also vielleicht auch ein bisschen naiv. Aber klar, sie sitzt da ein bisschen in der Klemme und hat eben versucht, sich da rauszureden. Das lässt Krebs aber gar nicht groß aufkommen. Er wirft ihr vor, dass sie eben ein Spitzel ist. Und es wäre jetzt auch nicht unbedingt schwer gewesen, das zu sehen. Also spätestens mit der Aktion, das Notizbuch zu klauen von Drax, ja, war es eigentlich relativ offensichtlich. Da braucht sie auch nicht mehr wirklich mit irgendwelchen Erklärungsversuchen ankommen, sondern ja, das ist eigentlich klar und dementsprechend kauft der Brand dann die Geschichte, die sie versucht, schnellstmöglich zu erfinden, auch nicht so richtig ab. Sogar ganz im Gegenteil, dadurch, dass sie sich versucht, mit irgendwas rauszureden, wird er dann natürlich wieder grob, wechselt von plumpen Krapschereien dann irgendwann zu Treten schlagen, weil sie versucht, ihn durch Spucken irgendwie abzuwehren. Und ja, am Ende wird es dann eigentlich ein klassisches systematisches Zusammenschlagen, bis sie wieder bewusstlos ist und dann eben eigentlich erst wieder so richtig im Auto zu sich gekommen ist und da liegt sie eben jetzt und sie packt eigentlich der Ekel. Also sie ist eigentlich mental, glaube ich, down letztendlich, kann da nicht mehr groß was machen, hat sich ihrer Situation so ein bisschen hingegeben. Genau, jetzt hat sie dann zusätzlich im Auto, als sie wieder zu sich kam, dann auch gemerkt, scheiße, ich habe auch noch eine Decke über dem Kopf, ich kriege hier auch irgendwie nichts mit, ich check nicht so richtig, was um mich abgeht, außer dass ich im Auto bin. Und als sie dann aber auch zu sich kam, hat eben Krebs entschlossen, ich fessel sie einfach knallhart hinten an die Rücksitze oder an die Vordersitze auf die Rückseite unten, damit sie sich auch im Auto nicht irgendwie groß bewegen kann oder von hinten irgendeinen Angriff fahren kann, der unerwartet kommt. Und ja, letztendlich bleibt ja eigentlich nur der letzte Funken Hoffnung, dass Bond das irgendwie noch rumreißt und sie irgendwie da rausholt, aber sie weiß eigentlich offen gestanden nicht wirklich, wo sich Bond eigentlich gerade rumtreibt. Auch wenn dann Krebs, und das nährt natürlich ihre Hoffnung nochmal, plötzlich sagt so, ey, Brody, wir haben da hinten irgendwie ein bisschen ein Problem, da sehe ich schon was im Rückspiegel, aber der hat auch irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht gefühlt, bis er mal checkt, dass ein und dasselbe Auto die ganze Zeit mit ebenfalls überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt paced, wo sie selber schon unerhört schnell durch die Gegend ballern. Aber er hat es irgendwann gerafft, macht Drax auch darauf aufmerksam und sagt halt so, ich gehe mal davon aus, dass es Bond sein Wagen ist. Das lässt jetzt aber auch irgendwie nicht groß unruhig werden, also sie sind da recht beherrscht. Und dann sagt Drax halt auch so, jo, gut, wenn Bond es halt nicht anders will, er hätte ja wegbleiben können, dann geht er halt zusammen mit Gala Brand drauf. Da findet sich schon ein nettes Örtchen, wo wir die beiden dann übers Messer springen lassen können. Er hört dann auch zur Sicherheit, oder beide hören dann zur Sicherheit auch nochmal die Radiomeldungen ab, kriegen aber nichts groß mit, was beängstigend ist, dass sie irgendwie aufgeflogen sind, dass irgendwo schon Meldung gemacht wurde, sondern der Premierminister ist immer noch ganz des Lobes über ihn und die Mission, über die Moonraker-Mission, die ja im nächsten Tag dann mit dem Testflug starten soll. Insofern, ja, alles gut eigentlich für Drax soweit. Deshalb, die sind eigentlich recht entspannt. Bond hat es da ein bisschen unangenehmer tatsächlich. Der hat ja seine fehlende Windschutzscheibe eben runtergeklappt. Das hat aber natürlich ein paar Unannehmlichkeiten zur Folge gehabt. Er muss immer wieder seine Brille von Staub und von toten Insekten und was weiß ich was befreien. Er kriegt halt quasi alles ungefiltert ins Gesicht. Gibt angenehmere Sachen, aber er stellt fest, geil, der Bentley macht einen richtig guten Job. Der schnurrt hier wie ein Kätzchen. Der hält auch mit dem deutlich jüngeren Benz mit, der eigentlich schon das modernere und auch bessere Auto ist. Trotzdem kommt er dann aber zu dem Punkt, wo er plötzlich feststellt, oh geil, guck mal hier, da macht noch jemand beim Wettrennen mit, taucht noch ein weiterer Dude im Rückspiegel auf und der hat aber noch mal ein paar mehr Sachen auf dem Tacho drauf. Der gute Attaboy, wie auf seinem Auto steht, oder Attaboy 2 oder Attaboy 2, wie auch immer, ist auch scheißegal. Der ballert auf jeden Fall an Bond auf der rechten Seite vorbei und Bond so, interessant, keine Ahnung, wo der jetzt zugehört. Vielleicht mischt er sich ja auch noch nett ein. Sieht dann aber irgendeinen jungen Schnösel hinterm Steuer, denkt sich so, ah ja, das ist irgendeiner aus der Kaserne, der hat heute ein bisschen Ausfahrt gehabt, war ein bisschen posen mit seinem Auto und muss jetzt schauen, dass er rechtzeitig wieder vor der Schließzeit in die Kaserne kommt. Dennoch lehnt er sich ein bisschen in seinem Sitz zurück und denkt so, geil, ich bin gespannt, wie Drax auf den ganzen Spaß reagiert, wenn da jetzt einer mit keine Ahnung wie viel Sachen an ihm vorbei ballert und ihn vor allen Dingen aus dem Weg hupt mit Lichthupe, also eigentlich das Fahrverhalten an den Tag legt, was Drax eben selber eigentlich immer vorlebt.
Da darf der Sprit auch nicht die aktuellen Preise haben.
Absolut nicht. Der Spritpreis sollte da seinerzeit günstiger gewesen sein, dass sie da, ich glaube, irgendwann wurde mal genannt, dass Bond mit 140 Sachen oder so unterwegs ist, also ja, ist jetzt nicht übel krank, aber schon.
Ja, trotzdem, die Motoren waren ja dafür nicht, genau, auch, also genau. Die waren schon gut am Laufen. Was witzig ist, ich stelle mir vor, wenn die in eine Polizeikontrolle reingeraten wären, da hätte doch kein Polizeiauto auf diesem Planeten eine Chance gehabt, diese drei Experten da einzufangen.
Echt so. Ich stelle es mir halt auch witzig vor, so, ey, sonst chillen da alle auf der Fahrbahn rum und fahren da irgendwie ihre 100 Sachen vielleicht, wenn es gut läuft, und dann knallen so drei fette Wägen, die anscheinend nicht mal zusammengehören und auch nichts miteinander zu tun haben, ballern da halt einfach über die Autobahn. Aber gut. Drax wird erneut dann auch auf diesen Wagen aufmerksam gemacht von seinem ach so aufmerksamen Beifahrer Krebs. Der sagt, hier, guck mal, da haben wir noch einen zweiten Wagen. Ich weiß nicht, wo der jetzt herkommt und was es mit dem auf sich hat. Aber Drax sagt so, ja, juckt mich jetzt auch nicht. Lass ihn mal rankommen auf ein paar Meter, lass ihn auch überholen und den jagen wir in Straßengraben. Und tatsächlich, gesagt, getan, der zieht gleich mit Drax absolut gnadenlos, rammt er ihn einfach von der Straße. Und Krebs hat ein bisschen was zu jubeln, sieht im Rückspiegel noch, wie sich der Wagen überschlägt und in Flammen aufgeht, also auch echt komplett abgebrüht. Und ja, lobt dann seinen Chef noch so, hast du richtig geil gemacht, und Drax ist sich sicher, Bond wird es sicher abschrecken, der kommt nicht mehr zu nah. Das interpretiert Bond ein bisschen anders, er sagt so, nee, jetzt erst recht, und wenn ich nur diesen einen räche, der sich hier, oder der quasi ins Gras beißen musste, ohne dass er irgendwas mit der Sache zu tun hat, dann geht's jetzt richtig los. Er zieht auch seinen Armee-Colt schon mal vom Beifahrersitz oder auf dem Beifahrersitz und hält ihn bereit und tritt dann nochmal das Gaspedal komplett durch, um irgendwie noch ein paar Meter gut zu machen. Und es scheint auch so, als würde Bond recht schnell seine Chance erhalten, weil vor Drax an einem Hang ein super langsamer LKW auftaucht, der übel krass beladen ist mit schwerem Zeug. Ich glaube, es waren Papierzeitungsrollen. Und ja, Drax hat auch kurz so den Moment so, Kacke, das könnte jetzt hier ein bisschen in die Hose gehen, bis er den bombastischen Plan hat, dass Krebs ja eigentlich mal ein bisschen Stuntman spielen könnte. Er kommt nämlich auf die absurde Idee, mit dem LKW parallel zu fahren. Also ich habe mir auch versucht, die Szene vorzustellen. So, ich glaube, es ist einspurig, weil sonst würde er halt einfach überholen. Ist uneinsichtig, weil sonst würde er einfach überholen. Aber
meinst du, es ist einspurig?
Ja, keine Ahnung, aber es macht halt null Sinn. So.
Ich habe mir einfach gedacht, dass das relativ eng ist und der LKW, weil es ja so eine serpentinmäßig ist, dann jedes Mal die Kurven schneidet und man dann nicht überholen
aber
kann.
Dann kannst du ja nicht überholen, so. Aber er fährt dann trotzdem parallel hin, damit, oder ziemlich nah auf, und muss ja leicht versetzt fahren, damit Krebs auf die Motorhaube klettern kann, um dann auf den LKW zu springen. Sowas, was du eigentlich von Bond in einem guten Film erwarten würdest, aber Krebs kann anscheinend mithalten. Vielleicht einer für einen Geheimdienst dann irgendwann. Wäre ja durchaus spannend. Jedenfalls, der gute Krebs, der schafft's auch. Und der perfide Plan ist ja, weil wir am Hang sind, wir lösen die Zeitungsballen, die mehrere Tonnen wiegen. Die rollen vom LKW runter, wickeln sich dann schön ab. Bond fährt rein, verabschiedet sich über irgendeine Klippe runter oder, keine Ahnung, in Straßengraben, wo auch immer hin. Und fertig ist der Lack. Ja, klingt irgendwie ein bisschen absurd. Das Witzige ist aber, der ganze Plan, der geht tatsächlich auf. Das Manöver gelingt absolut. Krebs kann tatsächlich darüber, kann die Dinger lösen. Die Dinger verteilen sich 1A auf der Fahrbahn. Das hast du noch nicht gesehen. Also die News sind tatsächlich schon unterwegs, machen sich selbstständig. Und ja, im Rückspiegel sehen sie ja nur noch, dass sich irgendein Auto in diesem Blättergewirr letztendlich oder in diesen Zeitungspapierrollen verfängt, aufstellt, sodass die Scheinwerfer irgendwie in den Himmel leuchten und dann irgendwohin abrutschen. Sie gehen davon aus, von der Straße runter. Und ja, einmal mehr darf Bond seinen Chef beglückwünschen. Gelungene Aktion, geiler Plan. Und natürlich, sich selber darf er sich auch auf die Schulter klopfen. Hat er gut gemacht. So viel zu dem Kapitel. Außer ich habe was vergessen und du willst hier noch was reinhauen. Nee. Ich habe mich nur danach so ein bisschen gefragt, halt, checkt nicht so ganz, was Drax das alles bringt, halt so. Für den Moment schüttelt er Bond halt ab. Davor hat er sich aber Sorgen gemacht, dass er aufgeflogen ist. So, jetzt verursacht er die größte Massenkarambolage auf einer der Hauptstraßen. Und dann wird in dem Auto Geheimagent gefunden. Da weiß ich nicht.
Ja, da warte mal das nächste Kapitel.
Ja, ich weiß, aber nach dem Kapitel habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, so, oh.
Ja, ich hätte auch nicht damit gerechnet, also das jetzt kurz vorwegzunehmen, dass sie da nochmal umdrehen.
Ja.
Ja, also kein anderes Kind ist ja eh in den Brunnen gefallen.
Ja, schon.
Aber ist egal, lass uns das gerne am nächsten Kapitel thematisieren, weil dann wird es halt noch ein bisschen konfuser. Ich werde mir das mal so stehen lassen und gehe über zu Kapitel 21, der Überreder. Es wird Zeit für Krebs und Drax, die Sache einzutüten, Beweise verschwinden zu lassen und die zwei größten Nervensägen der Nation nun endlich mundtot zu machen. Dieses letzte Arrangement beinhaltet eine kuschelige Limousinenfahrt in Richtung der weißen Steine von Dover mit einem Hauch von Bondage. Anschließend wird es heiß und die Fesselspielchen gehen in die zweite Runde. Nur beim SM zieht Bond den Schwanz ein und möchte tunlichst ein Tête-à-Tête mit Krebs vermeiden. Das bedeutet, die Action bleibt migränebedingt vorerst aus. Dafür kann man sich mal richtig was von der Leber wegreden.
Ja, dann bring mal dein Lieblingskapitel hier rein.
Ja. Also du hast gesagt, Drax hat sich quasi selber auf die Schulter geklopft für diese mega geile Aktion. Auch Krebs findet es verdammt witzig aus irgendeinem Grund, muss dauerhaft lachen, dass der Plan so gut aufgegangen ist.
Der hat auch nicht einen Latten am Zaun, der Gute, Alter, wirklich.
Ach, meinst du wohl?
Ja, ja. Aber der ist irgendwie auch maximal unsympathisch, tatsächlich.
Vielleicht liegt es auch daran, weil Jameson ja damals so doll getreten hat, dass er mit dem Kopf unsanft gelandet ist.
Und ja, das ja, da ist ein bisschen, kaputt gegangen im Oberstübchen, du.
Krebs beschreibt auch nochmal en Detail, was er genau gesehen hat, was ein Spektakel und ach, die Zeitungsfirma, die wird ihren Ärger damit haben, das ist ja so geil alles hier, was ein Spektakel. Drax sagt, jo, jetzt müssen wir zurück, wir müssen Bond noch mitnehmen, wir müssen die Beweise vertuschen. Sie kommen an einem Kriegsschauplatz quasi vorbei, überall sind Schäden durch diese Rollen entstanden. Der LKW-Fahrer ist auch ausgestiegen aus dem nun nicht mehr so ganz beladenen LKW, um wahrscheinlich mit der Firma zu telefonieren. Oder ich weiß es nicht, was man da in so einer Situation macht. Und dann finden sie Bonds zerstörten Bentley. Mit gezückter Waffe finden sie auch Bond, der ist extrem schwer verletzt, lebt aber. Er wird dann noch entwaffnet und in Drax' Auto geworfen, so halb auf Gala drauf. Die erkennt direkt, was passiert ist und schreit daraufhin erstmal los. James wird jetzt auch geknebelt und gefesselt und die Nummernschilder des Bentleys werden ebenfalls vom Tatort mitgenommen, nicht, dass man das identifizieren könnte, wo ich mir denke, naja, also so oft wie James das Ding tunen lässt von, in Anführungsstrichen tunen lässt von seinem Arbeitgeber, da sollte man, glaube ich, auch ohne Nummernschilder rausfinden, wer dessen dieses Fahrzeug gehört hat.
Ich sag
hat,
ja, aber, es ist so ein bisschen halt so ein bisschen hinfällig, so was die ganze Aktion angeht. Sie wollen da unauffällig verschwinden, sich absetzen irgendwann oder was weiß ich machen, was auch immer der genaue Plan ist, aber dann ziehen sie eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Ob es das jetzt halt ist, ich weiß nicht.
Ich auch nicht. Die Fahrt wird jetzt nun illuster fortgesetzt und Krebs schwelgt glücklich in Kriegserinnerungen. Ach, damals in den Ardennen und seinen dortigen Einsatz, das waren noch bezaubernde Zeiten. Auch da saß er schon neben seinem geschätzten Führer. Das hat für mich erstmal Fragen aufgeworfen, weil meiner Meinung nach oder meines Wissensstands nach Hitler persönlich nicht in der Ardennen-Offensive beteiligt war. Mhm. Aber es ist anscheinend die Anspielung auf Drax gewesen, also seinen persönlichen Führer. Brand versucht, kritisch, mit James Kontakt aufzunehmen und tatsächlich kommt er nach langen, langen Reden auch endlich mal zu sich, lässt sich über den Raketenstart von ihr updaten, alle Informationen.
Wo ich mir auch so denke, ne? Da sagt Krebs noch so, yo, aber nicht, dass ihr jetzt hier irgendwas quatscht und sie kann irgendwie ihre Klappe halten und was weiß ich was, wird noch schön festgefesselt und so, aber die fahren und da können sie sich halt easy unterhalten so. Ich weiß nicht, der hat einen V8 vorne drin oder sowas, der übelst laut ist, dass sie hinten nicht mitkriegen, was da gequatscht wird.
Ey. Ja, aber was sollen sie sich doch erzählen?
Ja,
sie
haben ja,
nicht mehr
ja,
so viel auf der Uhr.
Ja, fair, okay. Ja.
James,
echt wieder herzlos von mir, ne?
Ja, eben. James fasst das ganze Treffen zusammen und sagt, ach, was ein Schlamassel. Er sieht nur eine Chance.
Gelinde ausgedrückt.
Er sieht nur noch eine Chance, er muss sich aus dem Auto rauswerfen und irgendwie an ein Telefon kommen. Also wenn das die beste Chance ist, dann gute Nacht.
Dann lass lieber
gute
gleich.
Nacht, Marie. bei 140 Sachen aus dem Auto raus, um dann wegzulaufen,
schon
gefesselt.
Kurz vor Exodus. Ja, ist geil.
Ja, und der Mann ist erfolgreich im Glücksspiel, ich fasse es nicht. Ja, er versucht, sich alleine aufzustemmen und das wird direkt mit einem heftigen Schlag von Krebs sanktioniert. Er sackt daraufhin sofort wieder zurück und bekommt eine finale Ermahnung ausgesprochen. Ansonsten sei er jetzt hier vorzeitig finito la musica. Gala versucht, James wieder mal wach zu bekommen, diesmal ohne Erfolg. Sie erreichen die Anlage und werden dort in die Abschusshalle reingeführt. Der Moonraker, wunderschön, wie er dasteht, mit dem potenziell 1 Million Menschen als Ziel, die er nun offiziell hat. Krebs treibt die beiden an in Richtung von Drax' Büro. Dort setzt sich Drax mit seiner Waffe an den Schreibtisch. Krebs soll beide jetzt nochmal am Stuhl fesseln. Und James will jetzt dann nochmal handeln, geht auch mal auf Drax zu. Der ermahnt ihn, er sei der beste Schütze hier in Town, auch der Brandenburg-Division gewesen, um da nochmal irgendwie eine kleine, kleine Erinnerung, Rauch zu holen. Und der Treibstoff der Rakete wird sich im Büro auch nicht entzünden, wenn jetzt James darauf pokert, weil der Raum ja thermisch abgeriegelt ist. Also jetzt bitte fesseln lassen, hör auf mit dem Scheiß, ansonsten ja, kann man jetzt gar nicht mehr so toll erzählen, was man alles so geplant hat. Dann holt Krebs sein anscheinend Lieblingsspielzeug, einen Gasbrenner hervor. Drake startet die Befragung und Krebs geht mit seinem Bunsenbrenner in Stellung. Im Krieg war er auch der Überreder, deswegen auch der wundervolle Kapitelname. Ich finde, ist ein ziemlich schäbiger Spitzname oder ja, was es auch immer sein soll, Künstlername. Man denke doch bitte nur an den letzten belgischen Spion in Krebsfingern, dem ging es gar nicht mal so gut. Drax will wissen, für wen Brandt arbeitet. Die schweigt. Krebs will auf sie losgehen mit seinem Feuerinstrument in der Hand. Doch James sagt, stopp, wir arbeiten beide für Scotland Yard. Und da möchte jetzt Drax wissen, ob die unterwegs seien. Da sagt James, nee, die waren ja längst hier, das wäre ziemlich dumm. Innerlich baut James trotzdem sehr auf Wollens ungutes Bauchgefühl, was dieser hatte und dass man den Bentley gefunden hat und eins zusammenzählt. Diese zwei mickrigen Fragen und deren Beantwortung reichen Drax, Krebs soll gehen, die Belegschaft über das Gröbste informieren und alle Spuren am Wagen beseitigen. Notfalls auch den ganzen Wagen. Ab damit, brauchen wir eh nicht mehr. Drax himself wird noch einen Moment hierbleiben und nochmal ein kleines Gespräch führen. Anschließend geht er auch ins Haus. So, Krebs also weg. Drax nimmt sich eine Zigarette und freut sich über sein englisches Publikum, welches exklusiv nun seine Geschichte und den Plan erfahren wird. Er hat sie auch verschriftlicht und an eine Kanzlei in Edinburgh gegeben mit der Anweisung, diese nach dem Moonraker-Start zu veröffentlichen. Aber Brandt und Bond bekommen eine Sneak-Preview. Nur doof, dass sie morgen hautnah beim Start dabei sein werden und durch die Turbinen elendig verbrannt werden. Ja, gut, da gibt es nochmal eine nette Gute-Nacht-Geschichte hinten drauf. James ist maximal genervt und sagt, Drax soll jetzt endlich zum Punkt kommen. Der elende Kraut, also dann nochmal die Anspielung auf das Nazitum. Drax sagt, er sei Reichsdeutscher und morgen wird England einen ordentlichen Schlag erhalten. Dann wird auch endlich mal wieder Respekt hier einkehren und man wird sie nicht mehr, also die Deutschen nicht mehr als Kraut bezeichnen. Und wenn er das per Gesetz durchdrücken muss, dann ist es eben so. Drax kaut sehr nervös an den Fingernägeln, raucht nochmal seine Zigarette und macht sich jetzt nun bereit, seinen Plan offen darzulegen. Aber das ist eine Sache für dich im nächsten und damit letzten Kapitel für heute.
Absolut. Ich bin gespannt, wie weit sich unsere Kapitel gleich unterscheiden werden. So, die letzte Anspielung auf Nazi-Deutschland hat es bei mir auch wieder nicht ins letzte Kapitel geschafft. Es ging natürlich irgendwie trotzdem in die Richtung und war wahrscheinlich auch nur noch ein kleiner Absatz, aber das nächste Kapitel ist ja durchaus ein Fokus auch in dem Bereich. Nennen wir es mal so.
Jetzt bin ich gespannt, was bei dir draus gemacht wurde.
Ja.
Bei mir geht es mich
glaub, relativ schon viel ähnlich, um. Wir sind schon ähnlich da unterwegs, aber warten wir es mal ab. Vielleicht kommt jetzt okay. Die große, das ist wahrscheinlich eigentlich ein Buch mit zwei Enden. So, ich habe das eine, du das andere.
Oh.
Wie in jedem Krieg gibt es die vermeintlich Guten und die vermeintlich Bösen. Auf welcher Seite man jedoch das Kanonenfutter als gemeines Fußvolk darstellt, macht im Grunde keinen Unterschied. Sollte man meinen. Nur diesmal scheinen wir es leider mit einer grotesken Fehleinschätzung der Realität zu tun zu haben. Was gut und was weniger gut ist, war ausnahmsweise einmal deutlich klar. Unser Drachenlord hat aber auch so Glück, möchte man meinen. Lug und Trug bringen ihn doch an sein Ziel. Held im verhassten Heimatland. Den Heldentod wiederum darf gönnerhaft erstmal jemand anderes an sich reißen. Bleibt nur die Frage, was die Jury zum Drehbuch sagt. Vielleicht ist das eher ein Fall für die Geschlossene? Es geht also rein in Drax Lebensgeschichte. Wir haben es kommen sehen. Es bleibt uns auch in diesem Buch nicht erspart. Und Drax darf noch mal ein bisschen seine Pläne offenlegen. Der Gute ist als, ich versuche es kurz zu halten, es ist mir so halb gelungen, aber ergänze gerne, falls du in deinem Buch andere Sachen hast. Ne? Der gute Drax ist eigentlich ein Brite. Er wurde als Graf Hugo von und zu Drache, von der Drache geboren, aber halber Deutscher und wuchs aber aufgrund seiner englischen Mutter eben bis zum 12. Lebensjahr in England auf. So weit, so schön. aber schon seit damals ein sehr verhasstes Land für ihn. Warum genau, kommt nicht so richtig durch, fand es halt einfach nicht geil und ich glaube, ihm ging es halt sozial gesehen nicht so gut.
Ja, laut James wurde er wahrscheinlich in Schulzeiten extrem gemobbt aufgrund seines Aussehens und seiner Herkunft.
Also genau, das waren dann die Mutmaßungen von Bond, warum das jetzt so verhasst ist, das Land. Es ging dann irgendwann endlich zurück nach Deutschland, irgendwie, wie gesagt, so mit 12 rum, wo er dann letztendlich auch studierte und später in das Familienunternehmen eingestiegen ist, irgendeine Tochterfirma von Rheinmetall, aber hatte halt mit Waffen zu tun, kam ihm erstmal soweit entgegen. Er hat dann aber auch ganz klar und deutlich gesagt, so richtig geil wurde es aber eigentlich auch erst, als ich zur NSDAP beigetreten bin. Und zwar mit dem Beginn des Krieges. Und der Krieg an sich auch super geil. Fand ich mega. Hat richtig Bock gemacht. Laut eigener Aussage tatsächlich die geilste Zeit im Leben. Und besonders gerne hat er dann insbesondere die Franzosen und natürlich, wer hätte es gedacht, die Engländer weggebombt. In der Armee hat das immerhin bis zum Leutnant geschafft, sollte später dann sogar aufsteigen aufgrund seiner Englischkenntnisse und in einer Spezialoperation bei der Invasion von England mithelfen, woraus dann aber aufgrund von Planungsfehlern irgendwie nicht so richtig was geworden ist. Also ging es stattdessen weiter in den Reichsspionagedienst, also irgendeine Unterabteilung von der SS, mit dem Schwerpunkt Sabotage und Terrorismus. Passt ganz gut, kennt er sich heute auch noch bestens aus. Ja. In Summe ebenfalls eine sehr schöne Zeit, können wir so vielleicht in Kürze zusammenfassen. Er durfte dort als Oberleutnant das Kommando Drache befehligen, kam irgendwie wahrscheinlich aufgrund seines Namens und ja, das war quasi dann eines der Kommandos, die hinter den feindlichen Linien abgesetzt wurden und quasi dem Gegner dann oder dem Feind in den Rücken gefallen sind aus den eigenen Reihen. Dabei ist ihnen eigentlich auch ganz gut gelungen, die amerikanischen Linien 1944 zu durchbrechen. Auch eine Riesen-Gaudi natürlich für unseren guten Drax. Bevor sie dann aber doch zum Rückzug gezwungen wurden und auf feindlichem Gebiet eigentlich separiert wurden, eingeschlossen wurden. Und er hat es dann geschafft, sich irgendwie mit 20 fähigen Leuten abzusetzen, sich da irgendwo zu verschanzen und zu schauen, dass man nach wie vor irgendwie Sand im Getriebe ist und selber am besten nicht weggebombt wird. Unter diesen 20 fähigen Leuten war natürlich auch unser guter Krebs. Ein sehr fähiger Mann aus der Hitlerjugend. Macht ihn gleich um noch einiges sympathischer. Der eine besondere Begabung hatte als Henker. Und bei mir wurde er dann nicht so wie bei dir genannt, sondern bei mir hatte er den tollen Spitzname Kneifzange.
Auch nicht geiler.
Ja. Also weiß ich nicht, was ich lieber wäre, aber es ist beides furchteinflößend. Ja, haben dort dann in der Gegend, das waren dann in Frankreich da irgendwo eingekesselt, haben da ein bisschen vor sich hingelebt, irgendwie auf einem alten Hof und in der Nähe von einem alten Hof sich verschanzt, hat auch erstmal kein groß gejuckt und haben dort recht erfolgreich aus dem Hinterhalt erstmal gekämpft, auch einige Feinde irgendwie, von hinten überfallen und dann ausgelöscht. Und ja, es kam dann aber zu einem etwas für Drax unschönen Ereignis, wie er es beschreibt, auch wenn die Gesamtzeit natürlich, wie gesagt, sehr geil war, das wollen wir nicht verheimlichen. Und zwar wollten sie zu einem nahegelegenen alliierten Verbindungsstützpunkt auch in irgendeiner Nähe von ihnen in einem alten Bauernhof aufgemacht. Das hat denen eh schon nicht gepasst, weil die waren ihnen zu nah dran, so hatten sie Angst, fliegen sie auf. Also muss man natürlich was dagegen machen. Das Naheliegendste im Krieg, ich lasse das ganze Ding in die Luft gehen. Der Plan ging tatsächlich auch auf und das sogar, ohne dass der Boss himself, Drax, mithelfen musste. Der murkste derweil irgendwo andersrum und hat gesagt, ja, ich versuche mich mal als englischer Soldat, aber natürlich nur in der Uniform. Insgeheim bin ich natürlich durch und durch Nazi. Und suche mir mal irgendwo einen englischen Kurier, den muss ich irgendwie abfangen, um an irgendwelche Informationen zu kommen. Das Dumme war nur, dass er genau in dem Moment, als er den in den Straßengraben geschickt hat, von einem Luftangriff überrascht wurde, bei dem er auch durchaus verletzt wurde und dann selber im Graben lag. Er kam dann so halb wieder zu Bewusstsein, hat gesagt, ich habe versucht, möglichst schnell meine Uniform irgendwie weg oder loszukriegen, weil letztendlich war das ja ein Bombenangriff von den Deutschen und er stand ja auf der deutschen Seite, hatte aber die englische Uniform an, suboptimal. Der Witz war aber dann tatsächlich, dass er trotzdem von einem englischen Kameraden letztendlich gerettet wurde Und die haben ihn just dorthin gebracht, wo der Anschlag stattfinden sollte von ihnen. Also auf diesem Bauernhof, auf diesem alliierten Stützpunkt. End vom Lied, er hat das halbe Gesicht bei dem Anschlag verloren, hat sich quasi fast sein eigenes Grab geschaufelt. Und ja, danach wurde es dann richtig interessant. Er sollte ja irgendwie, oder wurde dann nach England gebracht. Dort sollte es ihm irgendwie wieder besser gehen. Und er hat dann aber letztendlich eigentlich nur gut Theater gespielt gegenüber den Ärzten. Hat sich natürlich da dann, um sich selbst zu schützen, als englischer Soldat ausgegeben mit eben Gedächtnisverlust. Wir kennen die Geschichte so ein bisschen vom Anfang. Immer wieder wird sein Gespräch, oder eigentlich ein Monolog, von kurzen Gedankenpausen unterbrochen, in denen er auch gern mal immer wieder so ein bisschen austickt. Wir kennen ihn auch als Psychopath, steigert sich da auch komplett rein, gerät auf einmal immer wieder so in Wutanfälle rein. Ja, und stellt dann fest, eigentlich will ich mich einfach nur an dem verkackten England rächen. Die haben es ihm komplett angetan, er sagt, oder haben ihm komplett das Leid zugefügt und das weniger im Krieg, sondern auch schon davor. Er sagt so, hey, sind auch alles Verräter, dekadente Schweine letztendlich, und die den Krieg quasi von jemand anders führen lassen und einfach nur vor der USA kriechen, und diesen Leuten muss jetzt endlich mal ein Ende bereitet werden, und dadurch speist sich so ein bisschen die Motivation, seinen Plan, den er jetzt hat, mit der Atombombe durchzuführen. Ja, das mal soweit dazu. Und er hat dann versucht eben, da kommt er wieder zurück in die Geschichte, in England zu überleben, hat dann, kommt er zurück zur Geschichte und hat dann eben versucht, eine neue Identität anzunehmen. Die Ärzte haben gesagt, so hier, welchen Namen willst du haben so in etwa, weil er hat ja getan, als wüsste er nichts mehr, hat sich dann den nächstbesten ausgesucht, und die waren natürlich alle froh und geil, wir haben ihn hier kuriert, er kann sich wieder erinnern, super. Wurde dann entlassen und hat sich dann so ein bisschen auf den Straßen von London rumgetrieben, hat versucht, irgendwie an Geld zu kommen, und hat eines Tages dann die Chance genutzt, um sich an einem Pfandleiher letztendlich zu vergehen und da an Geld zu kommen. Mit dem Geld hat es dann geschafft, letztendlich auszureisen, hat sich nach Tanger, glaube ich, spricht man es aus, wenn man in Marokko Französisch spricht, hoffe ich, dass es nicht falsch war, wo er dann irgendwie rund um die Uhr gearbeitet hat, um einfach ja sein Ziel zu verfolgen und endlich irgendwann England jetzt auszuwischen. Also er wurde eigentlich nur angetrieben von der Motivation, England dem Erdboden gleich zu machen. So zumindest kommt es in der Geschichte raus. Wir kennen die Geschichte auch weiter. Er kam dann irgendwie zu Millionen durch das Kolumbit, durch Einkauf, Verkauf, Horten, Monopolstellung etc. Und hat sich dann gesagt, jetzt muss ich mich mit dem Geld eigentlich nur noch in England einkaufen, um eigentlich wieder dieselbe Taktik wie im Krieg zu fahren und ihn von hinten in den Rücken zu fallen mit einer geilen Idee. Dafür hat er sich die besten Ingenieure aus Deutschland geholt. Wir kennen es aus seinem Stützpunkt, wo er die Rakete zusammengebastelt hat, und hat sich dann natürlich auch als seinen Schergen wieder den guten Krebs irgendwo ausfindig gemacht und zu sich geholt. Natürlich darf in der guten Bond-Geschichte aus der Zeit auch nicht fehlen, dass Moskau noch irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Auch dahin hat sich der gute Krebs gewendet und hat gesagt, hier komm, ich nehme mal Verbindung auf. Die haben sicher irgendwas gegen die westliche Welt und England in der Hand. Das schauen wir mal. Die haben ihm dann als Dankeschön den guten Walter geschickt oder zur Verfügung gestellt, der sich zufälligerweise besonders gut mit dem Bauen von Atomsprengköpfen auskennt. Und ja, letztendlich war der Plan fertig, und er merkt dann nochmal an und sagt so nebenbei, das Geilste daran war eigentlich, die Waffe, die England das Ende bereiten wird, entsteht auf dem ihrem eigenen beschissenen Boden, bei diesen beschissenen Kalkklippen, die mir zum Hals raushängen, und das finde ich eigentlich den größten Witz an der Sache, und keiner kann es eigentlich mehr verhindern. Wie gesagt, die Russen haben dann diesen Sprengkopf geliefert bzw. fertiggestellt. Der wurde vor ein paar Tagen dann per Schiff an die Klippen angeliefert. Dafür haben sie extra eine Landebrücke gebaut. Das war vermutlich das, was der gute Talon halt gehört hat, aber der war halt zu dumm, um das irgendwie an seine Leute weiterzugeben. Hat von dem Telefon auf seinem Gelände, so wie es Bond angenommen hat, angerufen. Und ja, bekanntermaßen wurde das Telefon abgehört und Talon hatte dann auch nicht mehr so viel Lebenszeit übrig. Das Los, als Held hier aus dieser ganzen Geschichte rauszugehen oder als ja, Held vielmehr zu sterben, das hat er dann aber erstmal Bartsch überlassen, weil irgendwie draufgehen, darauf hatte Drax jetzt noch keinen Bock. Bartsch hatte da anscheinend sehr viel Bock drauf, Krebs hatte da auch Bock, den Helden totzunehmen. Die mussten sich dann irgendwie anscheinend ein bisschen betteln, haben dann entschieden, oder das Los hat entschieden, dass Bartsch die ganze Nummer durchziehen darf, Pech für ihn, er ist halt dann auch drauf gegangen, aber ja, dafür wird ihm ganz England irgendwann noch dankbar sein, da ist sich Jax auch sicher oder die ganze Welt noch drüber erzählen. Ja, Sprengkopf, ich glaube, soweit sind wir alle schon gedanklich gewesen, ist natürlich auf der Moonraker installiert, damit die Bedrohung maximal ist. Und jenes Schiff, was den Sprengkopf vorbeigebracht hat vor ein paar Tagen, wird eben morgen um kurz nach 12 nochmal anlegen, Drax und Krebs schön einsammeln und wahrscheinlich auch Walter. Und die Herrschaften sagen auf Wiedersehen und schippern weg, während London dem Erdboden gleichgemacht hat. Ich fand jetzt nichts komplett Neues an der Geschichte so. Perfide war natürlich die ganze Nummer rund um die Nazis. Ich finde, da hätte man aber vielleicht sogar mehr draus machen können, wenn man es früher erzählt hätte. Ist aber auch egal, es geht ja noch weiter, der Gute. Außer du hast an der Stelle irgendwie gedanklich was hinzuzufügen, was wir ausgespart haben.
Also bei dem Ende des Kapitels oder
Claire noch was? Nee, es kommt noch ein bisschen was. Aber
okay.
Da wäre so der Masterplan halt erzählt.
Ja. Jein, es gab dann auch noch den kurzen Side-Fact rund um die Schnurrbärte und Klatzen, ja. Was es damit auf sich hat.
Ja, die gibt es bei mir im Buch einfach, die existieren nicht bei mir, sorry.
Aber das finde ich seltsam, weil diese ganze Nazi-Thematik ist bei mir quasi 1:1 die gleiche. Ja. Und ich dachte, man lässt es einfach weg,
ja.
Weil man in der deutschen Fassung darauf verzichten möchte.
Ja genau, aber am Ende wird es doch aufgegriffen. Ich check nicht, warum die Bärte und die Frisuren alle weggelassen wurden.
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das auch kurz aufzulösen, es war richtig belanglos. Es ist einfach nur da, es rührt daher, damit man somit seine Identität besser verschleiern kann. Weil mit Schnurrbärten und Glatze würde man als, würde selbst die eigene Mutter einen nicht wiedererkennen. Und wenn man sich dann eben wieder komplett andersweitig Typ verändert, dann wüsste das keiner. Und mein größter Kritikpunkt, um da vorwegzugreifen an diesem Kapitel, ist einfach, wir hatten ja, James hat ja gesagt, die ganzen Leute von Drax wurden ja überprüft wegen der Vergangenheit und keiner hatte politische Auffälligkeiten. Jetzt erfahren wir, die waren alle in der HJ oder irgendeiner Spezialeinheit
echt so.
der SS.
Ganz schwierig.
Also
den Krebs überhaupt reingelassen haben, ist ganz wild. Ja.
Ja. Und naja. Walter haben sie ja aus Russland bekommen. Ja. Also
anscheinend auch völlig in Ordnung, dass der einreisen durfte. Naja, so viel zu seiner Story, ist natürlich wie immer ein Banger. Und ja, er hat dann mal wieder, endlich kann er seinen Weltgedanken nachhängen oder seinen habgierigen Gedanken. Will dann natürlich von der Jury, die da heißt Bond und Brandt, wissen, wie so seine Geschichte denn Anklang findet im Publikum, in der feinen englischen Gesellschaft. Und da Bond nicht gleich reagiert, platzt direkt schon wieder die Halsschlagader und der geht wieder auf 180, geht wieder an die Decke. Ja, Bond versteht sich aber natürlich mal wieder bestens mit den bescheidenen Mitteln, die ihm gerade zur Verfügung stehen, zu provozieren. Und nach kurzer Gedankenpause oder nach kurzem Überlegen sagt er so, Drax, ganz ehrlich, du willst wirklich wissen, was ich davon halte. Ich sag dir, du bist ein klinisch interessanter Fall. Du hast ein bisschen Größenwahn, Hasskomplexe hast du auch. Ist alles irgendwie keine geile Kombi. Vermutlich kommt der ganze Spaß, und da lösen wir das auch nochmal auf vom Anfang, von deinem beschissenen Überbiss. Hast sicher übelst viele Hänseleien in der Schulzeit durchmachen müssen. Das hat dann auch dazu geführt, dass du irgendwie den Charakter hast, den du jetzt halt hast. Und natürlich, so eine Pfeife wie dich, den haben die Nazis doch mit Kusshand genommen. Den konnten sie mit ihrer Idiotie easy überzeugen, optimal ausnutzen. Und ja, sagen wir mal so, die Kopfverletzung hat den Rest beschert. Dass du nicht der Hellste bist, ist ja wohl auch offensichtlich. Ja, im Grunde für Bond. Bitte?
Sehr, sehr nett von ihm.
Ja, Bond hat wieder totales Feingefühl, sagt ihm dann noch, dass er eigentlich zu behandeln wäre wie ein tollwütiger Straßenköter, den man einfach abknallen muss. Weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Angst macht für einen, der am Krieg Spaß hat, aber gut. Und er sagt ihm auch, ja, Genie ist vielleicht das, für was du dich hältst. Ich halte dich eher für einen geisteskranken Idioten, der bald wahrscheinlich zu dumm ist, um zu überleben und selbst verenden wird. Ja, das kommt natürlich, trifft voll ins Mark. Das ja, war zu viel des Guten vom Bond. Der bekommt eine Kostprobe seiner gestellten Diagnose. Drax tickt wirklich komplett aus und schlägt Bond windelweich. Der ist danach auch nicht mehr wirklich ansprechbar. Und Drax klopft so lange auf ihn ein, bis seine Kräfte ihn halt verlassen. Dann richtet er den halbbewusstlosen Bond in seinem Stuhl wieder auf. Man denkt so, es geht weiter. Und plötzlich ist er dann einfach sehr, sehr ruhig und kommt anscheinend wieder zu sich, kommt zur Besinnung und sagt dann, jo, hier, das hast du jetzt nochmal verdient, aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass du mir nochmal Schwierigkeiten bereiten wirst. Du bist hier in Fesseln, die hat Krebs angelegt, aus Fesseln, die Krebs angelegt hat, da kommt keiner mehr raus. Und ja, er sagt dann zu Gala noch, sagt Bond, wenn er aufwacht aus seinem Prügelkoma, dass die Bürotür nur noch einmal aufgeht und das ist morgen um 12, wenn der Start hier ist und danach seid ihr nicht mal mehr Kohle, weil ihr hier bei lebendigem Leib schmelzen werdet, draufgehen werdet. Ja, sind die letzten Worte von unserem großen Boss. Der geht dann, verlässt den Raum. Bond ist natürlich noch ein bisschen bei sich, teilt Gala mit, dass das alles sein Plan war. Das hat alles seine Richtigkeit. Er wollte irgendwie angesichts seines Zustandes oder ihrer Situation Drax nochmal herausfordern und hat gesagt, hier, komm, ich mach dir nochmal richtig wütend. Das bringt uns ein bisschen Zeit und es bringt, nimmt vor allen Dingen ihm die Zeit, irgendwie nachzudenken, was er sonst noch mit ihm anstellen kann. Das heißt, ja, Bond hatte da wieder einen Plan, der letztendlich auf Kosten seiner Gesundheit ging. So viel aus Kapitel 22. Und weiß ich nicht, ob das ein Cliffhanger ist, aber ungefähr kann man sich, glaube ich, ausmalen, was vielleicht die nächsten drei Kapitel noch passieren wird.
Ich glaube auch. Aber das war ja wirklich so ein richtiges Klassiker-Kapitel.
Ja, ja.
Das muss man ja sagen.
Hätte ich eigentlich früher erwartet.
Der Bösewicht erzählt haargenau seinen Plan bis ins noch so kleinste Detail. Fantastisch, wie es im Buche steht. Spannend fand ich, dass das erste Mal, wir hatten schon mehrere Bücher, vor allem Filme war es ja nicht mehr ganz so sehr, mit Nazi-Referenzen bei den Bösewichten.
Ja.
Aber diesmal wurde es ja wirklich so richtig ausführlich, dass wir wirklich den halben Kriegsverlauf noch,
echt so,
übertrieben gesagt, die letzten, jetzt dargelegt bekommen.
Kriegsjahre, ja.
Inklusive spezielle Abteilungen. Und so explizit ist man ja eigentlich bei anderen nicht geworden, sondern ja, hat es dann eher, ja, ich mein, okay, war Nazi und damit war gut.
Total, aber ich glaube, da merkt man auch nochmal, ich meine, das ist ja noch eins von den früheren Büchern, da ist ja der Krieg tatsächlich noch nicht unfassbar lang vorbei. Ich glaube, da merkt man schon, was es halt für eine krasse Auswirkung am Ende auch auf die Psyche hatte und dass auch Flemings da vielleicht krass dran zu arbeiten hatte. Dass das auch immer wieder Thema ist. Ich meine, er hätte ja jedes x-beliebige Thema, wenn man es aus der heutigen Zeit denkt, nehmen können und sich irgendwas zusammenfantasieren können, aber er hat schon immer starke Bezüge dann zu den geschichtlichen, verständlicherweise wahrscheinlich auch, zu den geschichtlichen Ereignissen. Aber ja, ich gebe dir recht, diesmal war es extrem explizit und schon auch krass irgendwie, aber ich glaube, für ihn war das ein stilistisches Mittel, halt zu sagen, wie krank und krasser Gegner eigentlich der Drax ist, wenn er Krieg und die Nazis geil findet, weil es ja zu dem Zeitpunkt absurd war zu sagen, Nazis geil, Krieg ist geil. Ich glaube, damit wollte er das noch mehr rausheben.
Ja, das kann schon gut sein. Ja. Also das würde ich gar nicht in Abrede stellen wollen. Aber es ist halt ja, also da hat man sicher wirklich die einfachsten Mittel genutzt, die es zu der Zeit gab.
Ja, genau, genau. Das ist halt so ein bisschen schade, aber ich glaube, aus unserer heutigen Sicht natürlich auch ein bisschen einfach gemacht zu sagen, jo, da hat sich Flemings ein bisschen einfach gemacht, weil ich glaube einfach, das ist ein, das können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen, so was in der Zeit mit einem gemacht hat, auch wenn dann vielleicht schon 10, 15 Jahre dazwischen liegen, aber es ist halt einfach, ja, glaube ich, gibt so ein bisschen Einblick da rein. Trotzdem wäre es natürlich aus heutiger Sicht als Leser geiler, wenn wir mal ein paar andere Themen verarbeiten.
Das stimmt, aber du hast recht, ich glaube, das ist einfach durch den zeithistorischen Hintergrund einfach nach wie vor relevant im Aufarbeitungsprozess und Ähnlichem und für solche fiktionalen Romane natürlich auch eine super Grundlage. Ja, ich würde behaupten, jetzt liegen nur wirklich alle Karten auf dem Tisch. Der Schurke wurde enttarnt, war so nett und hat sogar seinen ganzen Plan detailliert dargelegt, wie man es von ihm erhofft hat. Nun muss James und auch Brandt, wir wissen es ja nicht ganz genau, beide in Kombination im Idealfall, den Tag noch retten. Das heißt, sich selbst erstmal aus der Situation manövrieren und dann im zweiten Teil die Katastrophe vereiteln. Ich bin da guter Dinge, dass es gelingen wird.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du da wieder drauf kommst.
Spoiler Alert, wenn es das dritte Buch war es ja und wir haben teilweise das zehnte gelesen, dass das jetzt nicht schlecht ausgeht für Bond, ist, glaube ich, abzuleiten.
Ja, ist ein anderer Bond. Da haben sie wieder ein neues eingekauft.
Ja. Aber wir schauen uns das Ganze mal weiterhin an. Ich denke, dann bietet sich auch die nächste Folge an, mal über Drags, Krebs, tendenziell dann als Handlanger noch mal ein bisschen mehr zu reden über dieses Psychogramm und auch über diesen Gesamtroman, um diesen vernünftig einordnen zu können. Das ist ja einer der letzten richtig vollumfänglichen Romane, die wir jetzt hier lesen werden in dieser Bond-Welt, bevor wir dann jetzt erstmal sehr, sehr lange in die Kurzgeschichten gehen und dann auch mal eine kurze Wiederkehr haben mit Casino Royale. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Hast du noch einen Punkt?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben auch einiges zwischendrin angesprochen und lass uns das gerne dann nochmal zusammenfassen. Ich glaube, das macht sich dann auch ganz gut mit dem Ranking in der kommenden Folge, wo man vielleicht nochmal ein, zwei weitere Details rausarbeiten kann. Ich glaube, für den Moment haben wir ganz Gutes abgedeckt und hoffen, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Aber du hast sicher noch was vorbereitet, wie ich dich kenne.
Ich habe, selbstverständlich habe ich da noch eine Kleinigkeit vorbereitet.
Ich hätte einfach weiterreden müssen, wenn ich hier meine Quote halten will.
Der Quizabschluss fehlt. Das Quizabschluss fehlt auch.
Ich weiß.
Ja, klingelt's da? Das freut mich sehr zu hören, weil heute steht ja die letzte offene Frage noch aus und ja, die wird's.
Ich habe ein bisschen Angst davor. Die klingt vermeintlich einfach. Ich habe mir die ja so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich hinten raus vielleicht noch mal was habe, wo ich noch mal punkten kann. Aber es kann natürlich auch einfach passieren, dass mich das hart auf die Schnauze legt und ich halt nichts weiß.
Ja,
du warst aber zuversichtlich, will ich da bemerken.
Ja, selbstverständlich. Ich bin immer zuversichtlich. Momentan ist die Waage ausgeglichen. Du hast zweimal knapp daneben gelegen, würde ich sagen. Einmal hast du es grandios gewusst, zweimal hast du dir Teilpunkte erarbeitet, macht 2 Punkte auf der Habenseite und -2 Punkte auf der Nicht-Haben-Seite. Also momentan sind wir wie die Schweiz, nämlich im neutralen Bereich. Und heute kommt dann irgendein Ausschlag der Waage und wir werden gucken, in welche Richtung es geht. Und ich nehme dir auch die Entscheidung ab, welche Fragenkategorie du nimmst. Nämlich ist es ganz klar die Auftragsfrage. Fühlst du dich bereit?
Absolut. Also weil, ja, das kam vielleicht zu schnell, wenn es jetzt gleich bitter wird. Aber mir bleibt auch nichts anderes übrig, glaube ich.
Gut. Dann möchte ich gerne von dir wissen, was befindet sich in dem goldenen Stift von Goodhead?
Ja, es ist jetzt schön, dass wir nochmal gelernt haben, dass es da auch einen goldenen Stift gab. Scheiße, ist das schlecht. Ja, ich versuche mich gerade an die Szene zu erinnern, wo der Stift auch... Ich weiß, dass wir einen goldenen Stift hatten. Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe jetzt keine Szene im Kopf, muss ich da gerade mal gestehen. Das ist denkbar schlechte Voraussetzungen. Da muss ich nochmal tatsächlich tief in mich gehen, aber...
Okay, dann gebe ich dir einen Tipp. Wir befinden uns bei der Benutzung in Venedig in einem Hotel zusammen mit James und Holly.
Ihr merkt es alle, die Ladepause ist sehr lang. Ja, was der genau macht, weiß ich nicht mehr. Das ist schlecht. Das wird eine... Ey, aber ganz ehrlich, bei dem Film, wer kann es mir verübeln? Nee, ich krieg's nicht zusammen. Im Hotel...
Ja.
In Venedig. Ich kann mich auch an ein paar Szenen aus Venedig erinnern, aber ich krieg gerade absolut nicht zusammen...
Es ist ja nicht aus Abteilung Q, aber es kommt sehr nahe ran.
Ja, war da irgendwie ein Giftpfeil oder so drin, aber ich... Ey, ja. Das ist wirklich geraten.
Ja, das ist halt so... Auch. Das ist ein bisschen zu wenig.
Ja.
Es wäre Python-Gift gewesen.
Ja, aber hilf mir kurz, wo wird denn das eingesetzt? Also...
Also kommt nicht direkt zum Einsatz. Also was heißt nicht zum Einsatz? Es wird also...
Ja, die doch,
James
die haben
macht
da,
den ausfindig.
Ja. So langsam kommt's wieder, aber... Ach nee, das hätte ich nie mehr zusammengekriegt. Da können wir auch gerne 0 Punkte schreiben. Die Niederlage nämlich auch nicht.
Schade.
Ja, schade. Aber es ist bei dem Film, ja. Was habe ich erwartet? Wobei die anderen Filme ja auch nicht besser, die sind schon wieder ewig her, wenn wir dann wieder ins Quiz reingehen. Also ihr könnt euch drauf gefasst machen, die Quote wird nicht unbedingt besser.
Ja, aber... Ich glaube, wenn wir uns dann in der Timothy Dalton-Ära bewegen, hast du die Vorteile, dass es ja nur 2 Filme sind.
Da bin ich dann vielleicht zuversichtlicher, ja.
Deswegen, das wird schon.
Ja, macht nach wie vor Spaß. Also man lernt doch immer wieder Neues. Das ist ja das Schöne. Also zum Beispiel diesen ominösen Stift, Kugelschreiber, whatever, habe ich ja erfolgreich verdrängt. Insofern ist vielleicht für meine grauen Zellen gar nicht schlecht, wenn man das ab und zu auffrischen hier.
Damit würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal Moonraker kurz an die Seite, haben dann nochmal ein letztes Intermezzo in 2 Wochen und dann packen wir es endgültig weg. Und ich glaube, dann brauchen wir uns beide auch nicht mehr weder mit dem Film noch mit dem Buch auseinandersetzen und können uns neuen Ufern widmen.
Absolut, würde ich mich anschließen. Ansonsten, ja, wie gesagt, den letzten Ritt haben wir ja in 2 Wochen nochmal. Freue mich auch darauf. Ich bin auch gespannt auf deine Einschätzung letztendlich en Detail im Ranking. Und ja,
Ich auch.
ich denke, da kommt das ein oder andere schon zusammen. Ich bin mal gespannt, wie nah wir beieinander sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so eine Kategorie ist, wo wir doch ähnliche Ansichten haben, die auch nie gänzlich komplett unterschiedlich sind, aber. Ja, vielleicht wird ja das Buch besser als der Film, weil der Film hat nun mal bei uns ja komplett schwach abgeschnitten, will ich meinen.
Das war
Machen
tatsächlich nicht so prickelnd.
wir hier noch einen Cliffhanger sozusagen auf, damit ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, alle.
Einen kleinen
Ja, einen
zumindest.
kleinen.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu und in 2 Wochen wieder auf. Habt bis dahin eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet der Folge was abgewinnen und auch die nächste Sonderfolge steht ja demnächst schon wieder aus. Also das Programm läuft weiterhin fröhlich vor sich hin und damit wünsche ich euch eine gute Restwoche oder eine gute Rest, ja, ein paar gute Rest 2 Wochen eher noch.
Absolut, schließe ich mich an. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn wir euch wieder ein bisschen berieseln können mit unserem Bond, weiß ich nicht, Nerdwissen letztendlich. Und freue mich dann auch, wenn wir zwei wieder miteinander quatschen können. Bis dahin, gute 2 Wochen, wie du gerade so schön festgestellt hast.